Herzlich willkommen bei Permaschinken und Melone, ein Podcast von Susanne Michels und Tanja Thelen über die positive Psychologie, also die Wissenschaft, die untersucht, was es für ein erfülltes Leben braucht. Hier bekommst du die Antwort darauf, was dein Sinn des Lebens ist. Zwinker-Emoji, Lachen-Emoji. Oder vielleicht ist es doch etwas komplizierter? Erschrockener-Emoji? Und jetzt wünsche ich euch viele positive Emotionen mit Permaschinken und Melone. Breitgrinsender-Emoji.
Diesmal starte ich schon zu Beginn der Folge, indem ich euch um etwas bitte. Wenn euch unser Podcast gefällt, wovon ich natürlich ausgehe, dann gebt uns bitte eine 5-Sterne-Bewertung, weil das hilft uns nämlich, mehr Sichtbarkeit zu bekommen und dass uns mehr HörerInnen dann auch noch finden und genauso wie ihr, die ihr uns immer schon regelmäßig verfolgt, davon profitieren zu können, was wir hier alles so Tolles erzählen. Also 5-Sterne-Bewertung, genau. Meine Erinnerung.
Herzlich willkommen bei Permaschinken und Melone. Hallo Tanja.
Hallo Susanne.
Ich freue mich, wir sitzen beisammen, momentan noch zu zweit, aber gleich zu dritt, denn wir haben heute eine Interviewfolge zum Thema posttraumatischen Wachstum.
Genau, das hatten wir ja beim letzten Mal schon angekündigt.
Genau, ich kann ja noch mal ganz kurz 2, 3 Sätze sagen zu der Interviewpartnerin. Das ist die liebe Anne. Anne kenne ich schon seit über 20 Jahren und wir haben uns kennengelernt im Internet, in so einem Babyforum, als wir schwanger waren und unsere Kinder sind beide im Juni geboren. Und im Endeffekt bin ich in dieser Community, das ist das Plauderforum, und in dieser Community bin ich schon seit über 20 Jahren. Du merkst, ich habe viele Communities, Lauf-Community und quasi gerade diese Gruppe von Frauen, die ich aus dieser Zeit kenne, mit denen bin ich immer noch verbunden, auch im Internet, aber wir haben nicht mehr so viel. Das ist so ein enger Austausch. Damals hat man sehr viel gesprochen über alles Mögliche, was man so hat an Fragen, wenn man gerade frisch Mutter geworden ist. Und Anne kenne ich eben aus dieser Gruppe. Und ich habe direkt an sie gedacht, als es darum ging, dass wir eine Interviewpartnerin zum Thema posttraumatisches Wachstum brauchen. Mhm. Weil sie hat schon einige Dinge in ihrem Leben bewältigt. Und an ihr kann man wirklich gut sehen, wie man da auch dran wachsen kann und stärker werden kann. Mhm. Und ich würde vorschlagen, wir starten dann jetzt direkt ins Interview.
Ja, das ist eine gute Idee. Ich muss nur noch mal kurz sagen, dass ich glaube, dass du schon digital unterwegs warst, als ich noch ganz analog war. Von wegen Community vor 20 Jahren
im Internet. Ich bin auch mal ganz beeindruckt, wenn ich denke, mein Gott, das ist ja wirklich schon so lange her. Das ist
ewig her.
Und das war aber damals wirklich noch, da gab es noch kein Facebook und so. Nee. Da hat man noch richtig das war halt so Eltern, diese Zeitschrift Eltern. Und da hat man so einem öffentlichen Forum tatsächlich geschrieben. Was? Und alles Mögliche da auch geteilt zum Nachhinein. Und mittlerweile sind wir in einem geschützten Raum, in einer Facebook-Gruppe und sprechen immer noch miteinander. Aber es ist sehr schön. Es ist wirklich schön, dass unsere Kinder sind erwachsen geworden und ab und zu spricht man noch miteinander und sieht, was aus den anderen so geworden ist. Und ja, Anne ist auf jeden Fall ein spannender Mensch und ich freue mich aufs Gespräch mit ihr gleich.
Mhm. Genau, dann wünschen wir euch viel Spaß dabei.
Also hallo zusammen, hallo Tanja, hallo Anne. Wir freuen uns total, dass du hier in unserem Podcast zu Besuch bist und wir heute gemeinsam sprechen können. Schön, dass du da bist.
Ja, hallo ihr beiden. Ich freue mich auch total, dass ihr mich eingeladen habt.
Genau, und ich habe gerade eben schon im Intro erzählt, dass wir beide uns jetzt schon seit 21 Jahren tatsächlich kennen, haben wir gerade festgestellt. Und ich weiß, ich habe mich da immer sehr verbunden gefühlt, weil unsere Kinder so nah beieinander waren. Und wir sind ja tatsächlich seitdem auch irgendwie immer so ein bisschen in Kontakt. Wir sind eigentlich seit Jahren in so einer Gruppe, wir Frauen, und tauschen uns immer mal aus. Und mir ist damals aufgefallen, dass es immer mal Dinge gab, die schwierig waren und die du anscheinend immer gut bewältigt hast. Und als wir jetzt dieses Thema hatten, posttraumatisches Wachstum, habe ich zu Tanja gesagt, wir müssen unbedingt mit Anne sprechen. Bei der kann man das wirklich sehen, wie das funktioniert hat. Und du warst bereit, vorbeizukommen und mit uns darüber zu sprechen. Und wir freuen uns auf jeden Fall und sind gespannt, deine Geschichte zu hören.
Genau.
Ja, sehr gerne. Ich tatsächlich einiges in meinem Leben schon hinter mich gebracht. Und vor allen Dingen hatte ich immer so ganze Phasen, wo man das Gefühl hatte, die ganze Welt hat sich gegen einen verschworen. Und das habe ich jetzt tatsächlich vor kurzem auch zum dritten Mal so erlebt, wo man wirklich denkt, das ganze Leben gerät aus den Fugen und nichts, was man geplant hat, was man vorhatte, was man sich erhofft und erwünscht hat, funktioniert so, wie man sich das vorgestellt hat. Und auch teilweise wirklich mit körperlichen Symptomen dann oder Auswirkungen. Und kann eigentlich jetzt rückblickend sagen, dass ich durch alle diese Krisen wirklich wahnsinnig viel gelernt habe und gewachsen bin und dass die wahrscheinlich auch notwendig waren, um heute der Mensch zu sein, der ich bin, und ich bin ein glücklicher Mensch.
Das hört sich ja sehr schön an, genau. Und genau, bevor du jetzt gleich inhaltlich einsteigst, also erstmal muss ich euch beiden ein Kompliment aussprechen, weil ich dachte ja vor 20 Jahren noch, dass sich das Internet nicht durchsetzen wird. Und ihr beide habt euch schon übers Internet kennengelernt. Und genau, liebe Anne, wir wollen dich auch bitten, dich einmal anhand von Meet My Perma vorzustellen. Das ist ja schon so eine kleine Tradition in unserem ja schon sehr lange bestehenden Podcast. Und vielleicht magst du da einfach mal starten. Vielleicht magst du mal sagen, welche positiven Emotionen für dich typisch sind.
Ja, wobei ich finde, positiv und negativ ist immer bei allem dabei. Und ich gerade jetzt erst festgestellt habe, dass Sachen, die ich früher als negativ assoziiert habe, ich tatsächlich inzwischen sehr positiv finde. Also eine Eigenschaft ist mit Sicherheit die Neugier. Das ist so ein typisches Beispiel, was man ja auch als negativ sehen kann. Aber was ich eben als Aufgeschlossenheit und Offenheit neuen Dingen gegenüber für mich interpretieren würde. Also das finde ich, ist durchaus eine positive Eigenschaft. Und dann bin ich auch eigentlich immer ein dankbarer Mensch, oder ich sehe auch in kleinen Dingen Dinge, die mich erfreuen, und ja, bin einfach ja, brauche nicht immer den großen Reward oder muss mir nicht immer irgendwas kaufen, damit ich mich gut fühle, sondern reicht auch schon der Strahl Sonne auf der Nase. Das kann ich eigentlich auch ganz gut.
Das ist schön und auch sehr wertvoll auf jeden Fall. Genau. Ja, und das ist das eine. Und dann kommen wir vielleicht mal auch zu deinen Stärken, wo du sagen würdest, da liegen meine Stärken oder da komme ich vielleicht in den Flow, da vergesse ich die Zeit.
Also kann tatsächlich ganz gut ja analysieren, sortieren, und ich komme tatsächlich in den Flow, wenn es so undurchschaubare, wirre Dinge gibt, also Situationen oder was weiß ich, einen Haufen Steine, und ich bringe da gern Ordnung rein. So, also sowohl wenn es jetzt beruflich geht, darum, Menschen aus schwierigen Situationen zu helfen, die sie selber vielleicht, wo sie nicht den Überblick haben, dass ich so von außen gucken kann und Strukturen erkenne und den Weg dadurch ihnen aufzeigen kann, bis hin zu das Beispiel mit den bunten Steinen. Ich setze mich dann auch tatsächlich hin und sortiere die nach Farbe in der Reihe, weil ich das einfach gerne mache. Also völlig sinnfrei, aber ja, da komme ich in Flow. Und außerdem noch, ich habe als Hobby, singe ich total gerne, und wenn ich das tue, dann denke ich auch an nichts anderes, und dann ist die Zeit, steht die Zeit still.
Ja, schön. Genau. Und dann ging es darum, was würdest du sagen, welche Beziehungen in deinem Leben sind besonders wichtig und besonders positiv für dich?
Also ich merke immer mehr, und natürlich hat das auch mit den Krisen zu tun, und auch rückschauend ist das für mich deutlich geworden, dass es vor allen Dingen die Beziehungen sind zu Frauen als Role Models, sage ich jetzt mal, ne? Also dass man wirklich merkt, okay, da gab es schon vor mir Frauen, die in ausweglosen, schwierigen oder wie auch immer gearteten, nicht selbstbestimmten Situationen waren, und die es geschafft haben, ne, unbeschadet und mit aufrechter Haltung und ohne irgendwie wütend, ungerecht oder nicht maßvoll oder so zu werden, da den Weg rausgefunden haben oder ihr Leben gehen. Das, und da gibt es Frauen von bis, also von irgendwelchen Großmüttern über Frauen im Bekanntenkreis bis zu eigener Tochter.
Toll. Ja. Genau. Und dann wäre so die nächste Frage, was würdest du sagen, was gibt deinem Leben einen Sinn? Welchen Dingen in deinem Leben misst du besonders große Bedeutung bei? Aktuell. Es kann sich ja immer auch verändern im Laufe des Lebens.
Also bei allem, was ich schon so gemacht habe in der Vergangenheit, würde ich sagen, ist das für mich Sinnvollste, dass, wenn ich merke, dass das, was ich tue, in dem Leben eines anderen Menschen einen Unterschied macht. Im besten Falle sein Leben etwas besser, einfacher, wie auch immer macht, schöner macht. Das ist der Sinn. Und das kann sowohl beruflich als auch in der Freizeit als auch ehrenamtlich sein, aber da könnte ich jetzt viele Beispiele nennen, wo ich dann gemerkt habe, so ja, das ist für mich der Grund, warum ich hier bin.
Ja, schön. Genau. Und dann die letzte Frage: Was erfüllt dich mit Stolz?
Oh, schwieriges Wort.
Stolz, ne? Ja, genau.
ja, da ist immer so die Frage, wo ist der eigene Anteil und wo maßt man sich was an, was vielleicht andere Leute mindestens mitbewirkt haben. Ja, also auf jeden Fall meine tollen Kinder, auf die bin ich super stolz. Und ja, ich denke auch, ich kann stolz darauf sein, wie ich aus meinen Krisen rausgekommen bin und wie ich mein Leben trotz dieser Krisen oder wegen der Krisen, wir werden es gleich noch erfahren,
Genau.
so leben kann, wie ich es heute lebe.
Ja, schön. Da hast du schon eine sehr, also vielen Dank, dass du das alles mit uns geteilt hast und unseren ZuhörerInnen. Und dann hast du schon eine schöne Überleitung geschaffen. Nämlich genau, es geht jetzt um deine Krisen und wenn du magst, kannst du das gerne mit uns teilen.
Also ich werde das inhaltlich eigentlich nur andeuten, weil das ist eigentlich relativ egal, was es war. Ich werde da nicht ins Detail gehen. Es waren auch in verschiedenen Lebensphasen Krisen. Also ich könnte vielleicht kurz durchgehen. Die erste wirklich massive Krise war mit ungefähr 19 nach dem Abitur, wo das, was ich mir vorgestellt hatte, was ich mit meinem Leben anfange, komplett in sich zusammengebrochen ist. Ich wollte mein Leben lang ein bestimmtes Studium machen, habe dann auch mir den Studienplatz erkämpft, aber schon im Weg dahin gab es Krisen und Hindernisse, die ich vorher nicht berücksichtigt hatte, bis zu dem Punkt, wo ich das Studium aufgeben musste und im Krankenhaus gelandet bin und eine langmonatige Therapie anfangen musste und komplett neu überlegen musste, was mache ich
Okay.
jetzt mit meinem Leben und keinen
Ja.
Plan B hatte.
Okay.
So. Dann hatte ich, das war die Phase, wo wir uns schon kannten, Susanne, mit Anfang 30 eine Krise. Wir hatten schon zwei kleine Kinder, mein Mann war schwerst krank. Und wir hatten gerade ein Haus gekauft, kurz vor der Diagnose. Und ich hatte das alles an den Hacken. Und auch die Sorge, dass mein Mann nicht mehr so schnell wieder ins Erwerbsleben zurück konnte. Und habe dann mit zwei sehr kleinen Kindern wieder angefangen zu arbeiten, bin da massiv gemobbt worden. Und ja, das hat dann alles dazu geführt, dass ich ein massives Burnout hatte und auch überlegt habe, so wie ich mir das vorgestellt habe, Teilzeit arbeiten im Angestelltenverhältnis, Kinder, Haus, Familie, das haut auch alles nicht so hin. Das Leben will das irgendwie anders mit mir, wo ich auch komplett neu überlegen musste und neue Lösungen finden musste. Ja, und im letzten Jahr war es tatsächlich auch wieder so, dass also es ging auch immer einher, tatsächlich die äußere Situation und die körperliche Situation. Und im vergangenen Jahr hat meine Ehe gekriselt und während dem Versuch, das in den Griff zu kriegen, habe ich eine Krebsdiagnose bekommen. Und 3 Wochen nach der Krebs-OP haben mein Mann und ich uns dann getrennt, sodass das auch wirklich massiv alles auf einmal war. Ja, und da waren noch so ein paar andere Kleinigkeiten, aber es war auch wieder so ein ganz massiver Einschnitt, wo ich auch gemerkt habe, das, was ich immer wollte, was ich verfolgt habe, was ich geplant und organisiert habe, das bricht alles über mir zusammen. Und was diesen Krisen eigentlich gemein ist, ist, dass ich eigentlich immer eine ganz andere Vorstellung hatte, was laufen soll. Und dass durch von ganz vielen verschiedenen Seiten, von irgendwelchen administrativen Sachen, von Kolleginnen, Freundesseite und auch von meiner eigenen Gesundheit, eigentlich überall ich das Gefühl hatte, ich renne vor eine Wand. Und da geht es nicht weiter. So, und dann hat man zwei Optionen. Entweder, ne, ich will aber doch mit dem Kopf durch die Wand und irgendwie, was bei mir, wenn ich das versucht habe, dazu geführt habe, dass der Körper komplett mich ausgeschaltet hat und also spätestens dann es nicht mehr ging. Was dem auch gemein war, ist, dass ich tatsächlich auch ohne fremde Hilfe da nicht rausgefunden habe. Also es waren immer Situationen, wo ich, die immer Schwierigkeiten hat, andere Menschen um Hilfe zu bitten, wirklich nicht anders konnte, als Fremde oder Außenstehende aufzuklären, dass es mir schlecht geht, dass ich Hilfe brauche und diese Hilfe auch annehmen zu müssen. So. Ja, und man denkt immer, wenn man einmal so eine Krise hinter sich hat, läuft danach alles smooth und easy. Und Learning ist eben auch, nein, es ist nicht so. Man ist nicht davor gefeit, dass es einen irgendwann nochmal massiv erwischt.
Das sind dann Dinge, die
Ja.
dann nicht in unserer Hand liegen, ne? Was da
Genau.
passiert. Ja, genau.
Ja.
Und
Ganz genau.
was mir jetzt gerade so auffällt, also wir haben ja in der letzten Folge über die Theorie gesprochen, posttraumatisches Wachstum, und da ist ja quasi diese Definition von Trauma ist ja, dass das innere Weltbild zerstört wird. Und das ist ja anscheinend tatsächlich immer passiert. Du hattest einen Plan für dein Leben oder Ideen, und es ist einfach komplett, es ging einfach gar nicht. Und dieses Gefühl, okay, ich wurde jetzt nochmal auf Null zurückgesetzt und muss mir alles nochmal neu überlegen, und das dann quasi einmal, zweimal, dreimal. Und ich erinnere mich noch an diese Situation, als deine Kinder so klein waren, dein Mann so krank und du, glaube ich, irgendwann mal geschrieben hast, ja, ich muss jetzt gerade übrigens das ganze Haus renovieren, und meine Tochter ist erst ein paar Monate alt, wo ich damals noch dachte, oh Gott, wie macht Anne das nur, wenn ich so einen Respekt hatte, und dass du das irgendwie durchgehalten hast, also irgendwie durchgezogen hast, und trotzdem ist ja klar, der Körper sagt irgendwann, ich kann und will nicht mehr. Und also im Endeffekt passt das gut zu unserer Definition, die wir beim letzten Mal hatten, in der letzten Folge. Das ist ja genau das, was du beschreibst. Und dann ist ja natürlich total interessant, was glaubst du, hat dir geholfen? Also du sagst ja einmal, Menschen waren da, die dich unterstützt haben. Was war noch hilfreich, dass du im Endeffekt in dieses Wachstum gekommen bist und nicht, es gibt ja auch Menschen, wie wir wissen, die eine posttraumatische Belastungsstörung haben und daran kaputt gehen. Und du hast ja aber einen Weg gefunden zu sagen, okay, nein, ich wachse daran. Was glaubst du, hat dich dazu befähigt, das so hinzubekommen?
Tja, das ist immer schwer selber zu beurteilen. Also einmal ist es für mich ein großes Learning gewesen. Ich war und bin eigentlich auch immer noch ein Mensch, der gerne plant und organisiert und vorausschaut. Und ich hätte, ne, so Mitte 20 hättest du mich gefragt, ich hätte immer einen Plan für die nächsten 5 bis 10 Jahre dir sofort sagen können. So, und was sicherlich hilft, mit solchen Krisen besser umzugehen, ist, dass man akzeptiert, dass das eben nicht so ist. Dass man das Leben nicht planen kann und dass es keine Schuld ist oder kein Scheitern, wenn der Plan nicht so läuft, wie man sich das vorgestellt hat. Ne? Dass man nicht immer dieses Gefühl hatte, man muss einfach nur eine Checkliste abhaken und dann hat man alles richtig gemacht, sondern dass das Leben einfach anders funktioniert. Und ja, ich hatte ja schon gesagt, total wichtig und ein echter Turnaround war für mich dann immer wirklich auch Hilfe zu suchen. Und auch so ein bisschen, wie soll ich das sagen, tatsächlich noch in der Krise ein bisschen sich die Zeit davor anzugucken und zu überlegen, was waren da eigentlich die Themen, die ich damals nicht gesehen habe? Was war da aktuell, was ich vielleicht gar nicht bemerkt habe oder weggedrängt habe, weil ich so hinter meinem Plan her war? Und da dann Sachen aufzugreifen und daran anzuknüpfen und daraus wieder, ja, Optionen zu sehen, die man vorher nicht gesehen hat. Das klingt jetzt ein bisschen theoretisch. Ich versuche gerade ein Beispiel zu finden. Ja, was weiß ich, gehen wir mal zu dieser ersten Krise, wo mein Studienwunsch sich nicht verwirklicht hat, beziehungsweise ich habe ihn verwirklicht, habe das Studium dann aber aufgegeben und musste mich neu orientieren. Da wusste ich überhaupt nicht, was ich machen soll, was ich für eine Ausbildung machen soll, was ich studieren soll. Ich hatte überhaupt gar keine Vorstellung und bin dann einfach zurückgegangen in die Zeit vorm Abi und habe einfach mal mich gefragt, was habe ich denn gut gemacht und was konnte ich denn? Was würden denn andere von mir sagen, dass ihnen an mir aufgefallen ist? Und habe mal versucht, so einen Schritt zurückzugehen und ein bisschen den Außenblick einzunehmen und nochmal so auf die Situation zu gucken, statt in dem Plan gefangen zu sein, den ich für mich hatte.
Also, so wie du das beschreibst, war das ja dann immer quasi so Situationen, dass du in dir quasi ja noch mal einen neuen Plan dann gemacht hast. Also es gab den Plan, der hat nicht funktioniert, und dann hast du noch mal neu geplant, ne? Und wie du das jetzt berichtest, hast du ja in der Situation dann als junge Frau dann geguckt, ja, wo liegen auch meine Stärken vielleicht, oder vielleicht, was habe ich auch gern gemacht, und wo haben andere mich vielleicht auch gesehen? Das heißt also auch den Blick wieder zu weiten und nicht nur auf das fokussiert zu sein, was man sich vielleicht mal vorgenommen hat, ne?
Genau, habe nochmal komplett neu gedacht und habe dann eben auch über Austausch mit anderen Menschen einfach eine Offenheit entwickelt, Dinge zu lassen, zu denken, die ich vorher nicht, wo ich vorher einfach zu engspurig war oder zu scheuklappenmäßig unterwegs war. Einfach gelernt, nicht nur meinen Blick zu weiten, sondern auch, wie soll ich sagen, mich von Entwicklungen, Menschen, Entscheidungen finden zu lassen. Auffindbar zu sein für das, was die Welt mit mir noch so vorhat oder was für Möglichkeiten sie noch für mich bereithält.
Ja,
Also
spannend.
so eine Offenheit zu haben oder ja, sich darauf einlassen zu können, auch mal ja, ungeplant Sachen zu auszuprobieren
Das
oder
ist
zu denken
wahrscheinlich
oder.
gar nicht so einfach, wenn man so ein Mensch ist, der sonst gerne viel plant und mehr so ein Kopfmensch ist. Also ich bin ja auch so jemand, der gerne viel plant und ich finde das immer schwierig, wenn Dinge nicht passieren, dann das zuzulassen. Was mich nochmal interessieren würde, ist, wir haben ja in der letzten Folge darüber gesprochen, dass Wachstum immer erst entstehen kann, wenn das Trauma quasi eigentlich verarbeitet ist, beziehungsweise diese körperliche, gerade wenn es so körperliche Dinge sind, dass man das irgendwie bewältigt hat. Und du hast ja auch gesagt, du hattest gesundheitliche oft Probleme. War das auch so, dass du gemerkt hast, da war so eine Phase, wo du dich gesundheitlich erstmal stabilisieren musstest, wo du quasi dich erholen musstest, bevor du bereit warst, den Blick zu öffnen für neue Dinge und dich darauf einzulassen auf neue Dinge? Oder kann man das gar nicht so differenzieren?
Nee, das würde ich jetzt nicht so trennen, weil also es fühlt sich so ein bisschen an, wie alles wird in die Waschmaschine geworfen und turbelt durcheinander. Und du hast ja ein Gedankenkarussell und liegst nachts wach und du beschäftigst dich ja damit. Und ich glaube, das kann man, oder ich für mich konnte es so nicht voneinander trennen. Und vieles bedingt auch, also ich glaube, eine Heilung, eine körperliche Heilung ist auch erst möglich oder realistisch, wenn man sich mit seinen Themen irgendwie auseinandersetzt. Ich glaube, wenn man die Themen verdrängt, dann wird es einem körperlich vielleicht an der einen Stelle besser gehen, aber es wird an der anderen Stelle was aufploppen. Den Gedanken von dir, Susanne, würde ich gerne nochmal aufgreifen, dass es einem ja schwer fällt, wenn man so ein organisatorischer Mensch ist, was ich auch echt lernen musste. Ich habe halt auch gerne und viel allen Leuten immer erzählt, was ich plane und vorhabe. Und man fühlt sich dann ja auch ein Stück weit wirklich gescheitert oder möchte auch nicht eingestehen, dass man diese Ziele nicht erreicht hat. Und das ist ja auch was, womit man sich auseinandersetzen muss, dass man irgendwie Erwartungen bei anderen weckt, die man nicht erfüllen kann. Und das muss man dann für sich ja auch anders definieren. Und man muss davon wegkommen, dass es eben so ein Zielplan geht, gibt, wo du, woran du gemessen wirst. Und dass es völlig in Ordnung ist, wenn das Ziel nicht erreicht wird.
Und es nicht
Und
erreicht
das
wird.
war ein echt langer Prozess und auch schmerzhaft, ne?
Ja. Das heißt aber, für dich bedeutet das jetzt nicht im Umkehrschluss, dass du dich anderen nicht mehr anvertraust und über Dinge erzählst, die du vorhast, sondern eher das anders für dich zu bewerten. Wenn du dann vielleicht doch nicht da ankommst, ja, dann ist es halt so, ne? Aber dass es nicht so ein persönliches Scheitern dann mehr ist, ne? Weil es wäre ja schade, sich anderen nicht mehr mitzuteilen. So habe ich jetzt gerade gedacht, ne? Genau.
Ja, nee, so meine ich das auch nicht. Also das persönliche Scheitern habe ich schon definitiv so empfunden. Also gerade in den ersten Krisen, da war ich noch nicht so weit, dass ich gesagt habe, so das kommt jetzt erst. Ich finde den Austausch mit anderen ganz, ganz wichtig und auch gerade über Sachen, die man vorhat, weil man dann ja nur vielleicht ein Feedback bekommt, wo nochmal eine neue Anregung drin ist oder noch eine Kurve rechts oder eine Kurve links auftaucht, die man selber nicht gesehen hat. Also das würde ich nicht so denken, dass man das anderen gar nicht mehr erzählt.
Ja, genau. Das wäre
Aber
auch schade.
vielleicht nicht so ultimativ, so ich werde Tierärztin und mache genau das und das Fachgebiet. Also
Ja,
so würde ich es
genau.
jetzt heute nicht mehr formulieren.
Ja, okay.
Ja, gut, aber das weiß man ja damals auch noch nicht.
Ach,
Aber
ja.
im Endeffekt geht es ja auch darum, was ist denn dann auch das Ziel? Also wahrscheinlich würdest du jetzt auch Ziele anders definieren. Vielleicht nicht konkret mit gewissen Punkten, sondern vielleicht eher mit diesem Gefühl, ich habe eine gewisse Haltung, wo ich hin will oder ich möchte ein zufriedenes Leben haben. Und wie das dann konkret aussieht, das kann man vielleicht manchmal noch gar nicht so genau festlegen. Also ich kann das so ein bisschen nachvollziehen, weil ich habe ja auch so einen Plan gehabt. Ich kann einfach mein Abi und ich studiere und ich heirate und ich kriege Kinder und wir kaufen ein Haus und dann ist alles toll. Und dann habe ich auch einmal komplett den Plan umgeschmissen, weil ich festgestellt habe, Plan ist irgendwie nicht aufgegangen. Und das ist halt ein Schritt, das auch so zuzulassen. Und wenn man dann quasi
Genau,
von
das ist
außen auch
auch ein
noch gezwungen wird,
Reifungsprozess. Ja, das ist echter Reifungsprozess. Und das muss man aber dann auch so wertschätzen können. Ich glaube, dass man, wenn man vor diesem Prozess ist, das eher noch als Manko oder als Niederlage sieht und davor Angst hat. Aber wenn man dann einmal diesen Prozess durchschritten ist, dann sieht man, dass es eigentlich eine Stärke ist. Und dein Stichwort hat mir gut gefallen, weil es wirklich eine Frage der eigenen Haltung ist zu seinen Herausforderungen. Und ich weiß nicht, ich habe also in der zweiten und dritten Krise mich intensiv auch mit Viktor Frankl beschäftigt. Den hattet ihr ja auch schon in der Sendung. Und Der hat ja auch über den Sinn des Lebens mehrere Vorträge gehalten und damit habe ich mich immer sehr, sehr intensiv beschäftigt und das hat mir zum Beispiel auch total geholfen, weil es wirklich einen so aus dieser Ohnmacht rausgeholt hat, festzustellen, es liegt an mir, ich habe die Entscheidungsmöglichkeit, wie ich mich zu dieser Krise verhalte, wie meine Einstellung ist.
Ja.
Und ich kann mich in jeder Situation entscheiden, möchte ich das so oder so fühlen oder bewerten. Oder eben auch gerade nicht bewerten, sondern einfach akzeptieren, dass es so ist. Und dann warten, dass bei der nächsten Entscheidung ich wieder selbstbestimmt sagen kann, wo es lang gehen soll.
Wie
Ja.
bist du auf Viktor Frankl aufmerksam geworden? Also,
Oh, das weiß ich ehrlich
weißt du
gesagt
gar
gar
nicht
nicht
mehr?
mehr. Das weiß ich gar nicht mehr. Also ich weiß, beim ersten Mal habe ich, glaube ich, hat mir jemand das Buch geschenkt oder empfohlen?
Okay,
Das kann sein, da hatte ich so ein kleines Büchlein. Und jetzt beim zweiten Mal habe ich einfach, ich bin auf eine Kur gefahren und da gab es kein WLAN und ich hatte mir vorher einfach bei Spotify jede Menge Sachen runtergeladen, die ich dann hören kann. Und da bin ich über Viktor Frankl wieder gestoßen und habe mir das als Hörbuch runtergeladen und habe es dann gehört und mich damit viel beschäftigt und finde das einfach so, so schön, weil es auch, ja, das ist vielleicht auch noch so ein Learning jetzt nach diesen drei massiven Krisen, dass ich gar nicht so sehr in die Vergangenheit gucken möchte. Die ist wichtig und man kann viel daraus lernen, aber dass ich tatsächlich mehr in die Zukunft und in das ja, jetzt erleben und das in Zukunft erhoffen ja, umschwenke. Und dass ich eben sage, die Zukunft ist das, wo ich selber selbstverantwortet Dinge gestalten kann, wo ich kreativ werden kann, wo ich schöpferisch tätig sein kann, wo ich gucken kann, ne, wie sieht es für die nächste Generation aus, was kann ich dazu beisteuern. Und es ist viel, viel für mich viel positiver assoziiert. Ne? Also mit der Frage, wozu mache ich das? Weil was passieren soll, was ich möchte. So, das ist für mich so diese Zukunftsgewandtheit. Und alles, was so Vergangenheitsbewältigung ist, wenn man das nur darauf beschränkt, das macht einen kaputt und da kriegt man Schuldkomplexe und das ist, man hält aus etwas, was man als schlecht empfindet. Ja, und was mir auch total geholfen hat mit dieser Einstellung zu Vergangenheitsbewältigung oder Zukunftsorientierung, ist tatsächlich ein Lifehack. Den habe ich aus einem anderen Podcast irgendwo geklaut und zwar ganz schlicht und ergreifend, ein kleines Wörtchen zu ersetzen. Wir alle sprechen so viele Sätze, die weitergehen mit aber. Und wenn man jetzt einfach mal dieses Wörtchen aber ersetzt durch das Wörtchen und, dann wird es nicht mehr vergangenheitsorientiert, das und das hat mich gehindert, sondern und das ist noch zu bewältigen oder muss ich in der Zukunft vielleicht mich noch drum kümmern. Aber alleine dieser kleine Switch, statt aber und zu sagen oder zu denken, das ist ein total hilfreiches Tool gewesen. Also das habe ich ganz oft jetzt in der letzten Zeit gemacht und ich finde es
Ja.
mega.
Ja, cool.
Ja,
Coole
danke für
Idee.
die Inspiration. Diese Frage nach dem Warum, warum passiert mir das,
Ja,
warum ist das und
genau.
das so, das ist immer so vergangenheitsbezogen, ne? Weil irgendetwas doof war oder weil irgendjemand was gemacht hat. Da kann ich aber nichts dran ändern. Das ist für
Ja.
mich kein Raum, wo ich nach vorne denken kann.
Ja.
Und das ist, glaube ich, auch in der Tradition von Frankl einfach so das totale Learning, dass du mit deiner Haltung eigentlich dein Outcome oder deine Entwicklung selbst in der Hand hast. Ja.
Also würdest du auch sagen, dass vielleicht Menschen, die auch aktuell in einer Krise sind, dass das vielleicht auch ganz hilfreich sein könnte, sich mal mit Viktor Frankl zu beschäftigen und mit seinen Erkenntnissen?
Ja, total. Ich finde ihn genial, aber man muss schon echt hochkonzentriert zuhören und die Sätze sind ganz schön verschachtelt. Ich musste mir manche
Okay.
Sachen mal zurückspulen und aber in jedem Satz ist eigentlich eine eigene Philosophie drin.
Ja,
Also
gut,
wer
okay.
irgendwie daran Spaß hat, auf jeden Fall, es ist ein absoluter Gewinn, sich mit den Texten zu beschäftigen. Und selbst wenn es jetzt nicht darum geht, eine eigene Krise zu bewältigen, alleine die eigene Geschichte von Viktor Frankl, der ja selber KZ-Häftling war, und das einfach mal nachzuvollziehen, wie er es geschafft hat, da so ja, psychisch unversehrt rauszukommen, ist eigentlich die beste Werbung für seine eigene Philosophie, ne?
Ja.
Der hat ja auch so ein ganz, also mal eins meiner Lieblingszitate ist ja tatsächlich auch von ihm: Zwischen Reiz und Reaktion liegt ein Raum und in diesem Raum liegt unsere Freiheit und unsere Entscheidungsmöglichkeit. Also
Ja,
wir haben
ganz
immer
genau, ja.
noch, selbst wenn irgendwas auf uns einprasselt, haben wir immer noch die Entscheidung, wie reagiere ich da drauf oder reagiere ich überhaupt? Weil ich kenne das ja auch durch meine Arbeit, dass die Menschen oft in so eine Opferhaltung kommen. Ich kann ja nichts dafür, von außen ist alles schlecht und mir werden immer Steine in den Weg gelegt oder irgendwas ist schwierig und zu sagen, okay, muss ich denn darauf reagieren? Kann ich auch einfach Dinge für mich anders bewerten oder mich entscheiden, anders damit umzugehen? Das gibt einem so viel Macht und so viel dieses Gefühl von Selbstwirksamkeit. Und das ist ja, glaube ich, der Dreh- und Angelpunkt. Und gerade in so einer Krise, wo einem die Welt zerstört wird und Dinge einfach passieren und man sich so hilflos fühlt. Ich glaube, das gibt einem so viel Energie zu sagen, okay, jetzt wurde mein Haus gerade zerstört, wenn wir in diesem Bild bleiben wollen. Tanja, was wir in unserer letzten Folge hatten, mein Haus wurde mir gerade mal komplett zerstört. Ich baue es mir jetzt aber nochmal neu auf und ich mache es sogar noch schöner und besser und stärker. Und wie gesagt, das war anstrengend, aber es hat mich im Endeffekt größer und besser gemacht. Und das spürt man jetzt auch total in deinen Worten, Anne, wo ich denke, mein Gott, du bist so. Ja, bewundernswert, so eine Haltung nach so drei solchen Krisen, das zu
Auf
sagen, im
jeden
Endeffekt
Fall.
hat es mich zu der Person gemacht, die ich jetzt bin, und da wirkst auf jeden Fall zufrieden im Moment. Also du strahlst eine innere Ruhe und Gelassenheit aus. So empfinde ich das gerade.
Ja. Ich habe da noch eine Frage. Und zwar
Immer
genau.
her damit.
Genau, weil du hattest ja beschrieben, dass das auch für dich so ein Lernprozess war, auf andere Menschen zuzugehen und auch um Hilfe zu bitten, ne? Und mich würde das mal interessieren, das muss ja vielleicht auch nicht auf alle Situationen beziehen, aber was das dann konkret für Schritte waren und wo du die Hilfe dann auch für dich gefunden hast. Also wen hast du angesprochen? Weil, also man kennt das ja wirklich aus Krisen. Also das ist auch das, was ich so ge gelernt habe. Leider kommt keiner vorbei, sieht, dass es dir schlecht geht, nimmt dich an die Hand und begleitet dich überall hin. Das funktioniert ja in der Regel nicht, sondern man muss sich selber auf den Weg machen. Und ich finde, gerade wenn es einem nicht so gut geht, ist es auch nicht so einfach, ne, sich da auf den Weg zu machen. Wie ist dir das gelungen, dich da auf den Weg zu machen? Und wen hast du dann da getroffen auf deinem Weg?
Ja, das ist tatsächlich wahr. Also es gibt natürlich in ganz vielen verschiedenen kleinen Situationen unterschiedliche Personen, die da aufgetaucht sind. Also vielleicht mal vorab, ich finde es der entscheidende Schritt und der Schalter im Hirn, den man umlegen muss, ist, man muss Leuten erzählen, dass es einem schlecht geht. Ne? Man muss sich offenbaren, man muss sich verletzlich machen. Und da ist natürlich eine riesige Angst mit verbunden, dass diese Verletzlichkeit auf entweder Ignoranz oder Gleichgültigkeit stößt. Das ist ja schon schmerzhaft genug. Oder sogar eine Reaktion hervorruft, so nach dem Motto, ich habe meine eigenen Probleme und sieh zu, wie du klarkommst. So. Das ist die Angst und das passiert auch und damit muss man rechnen. Aber wenn man es nicht tut, dann gibt man sich. Vergibt man sich die Chance, dass jemand anders reagiert und sagt, Mensch, geht schlecht, erzähl doch mal, ich höre zu. So, und allein dieses Zuhören ist schon ganz, ganz, ganz viel wert. Und ich habe tatsächlich, also vielleicht ein Beispiel, als das mit meinem Mann war und die Kinder noch ganz, ganz klein waren, ich war wirklich am Rotieren und verzweifelt und ich habe zum Beispiel meine Schwiegereltern gebeten, mir einfach Essen zu kochen, was ich einfrieren kann, damit ich mir abends einmal warmes Essen in die Mikrowelle hauen kann. So, ich habe also versucht, was ist wirklich was Konkretes, wo mir jemand helfen kann und der das auch leisten kann. Und ich habe in der örtlichen Familienbildungsstätte, da gab es eine Seelsorgerin und da bin ich irgendwann hingegangen und habe gesagt, mir bricht gerade alles über den Kopf zusammen und ich brauche einfach mal jemanden, der mir zuhört. So.
Super.
Und die hat sich eine halbe Stunde genommen und die hat gar nichts hinterher gemacht, aber ich konnte es einmal erzählen und hatte das Gefühl, so ich bin so ein Stück Last losgeworden. Das sind dann vielleicht so zwei Beispiele, eine konkrete Sache und eine Zuhörsache. Was ich in der letzten Krise erlebt habe, war nochmal eine andere Sache. Das war auch ganz besonders und dafür bin ich unglaublich dankbar. Ich habe dann einfach erzählt, was los ist, bei Menschen, die ich vielleicht nur vom Hundespazieren gehen kannte oder was weiß ich, im Chor einfach eine Mitsängerin. Der einfach gesehen hat, ne, ich sehe nicht so toll aus und kurz gefragt hat. So, und dann kam tatsächlich aus diesen eher oberflächlichen Beziehungen plötzlich heraus, dass die Menschen, denen ich mich offenbart hatte, irgendwas mir geben konnten, was ich ganz konkret in dieser Situation gebrauchen konnte und die dann auf mich zugekommen sind, weil sie einfach gemerkt haben, was los ist und dann auf mich zugegangen sind. Und also wirklich sich selber ja, mitzuteilen. Und ja, es ist natürlich auch immer ein bisschen eine Gratwanderung. Man möchte ja auch nicht ein Jammerlappen sein und man möchte ja auch nicht jeden mit seinem Schicksal behelligen.
Ja,
Also man
klar.
muss da schon immer ein bisschen gucken. Aber wenn man das immer nur für sich behält und sich zurückzieht, dann glaube ich, ist die Gefahr groß. Also einmal kriegt man keine Hilfe, weil man sich nicht offenbart. Und zum anderen ist die Gefahr groß, dass man verbittert und eben in diese Opferrolle kommt, ne? Und das Gefühl hat, es wird immer schlimmer und immer schlechter. Und das ist auch so eine, dass diese Opferrolle ist tatsächlich so diese Vergangenheitsorientierung und aus der muss man raus.
Ja.
Und es ist vielleicht ein kleiner Widerspruch, wenn man anderen mitteilt, mir geht es nicht gut und ich bin vielleicht ein Opfer von irgendwas, aber genau das ist der Schlüssel dazu, dass man nach vorne gerichtet Hilfe annehmen kann, neue Prozesse
Ja,
beginnen kann
genau.
und
Also ich finde, das ist ja gar nicht so ein Widerspruch, ne? Also ich, du weißt es ja vielleicht auch, weil du vielleicht in unserem Podcast reingehört hast. Wir haben ja auch drüber gesprochen. Ich arbeite ja an einer Beratungsstelle, ja auch für Schwangere. Und also ich sage immer, es ist ein total guter Schritt, dass sie jetzt auch da sind und fragen, ne? Und das bedeutet ja nicht, dass man Opfer ist, sondern das bringt ja auch eine ganz, da braucht man ja auch Mut für, so wie du das gerade beschreibst, ne? Und man macht sich ein Stück weit verletzlich und man weiß nicht, wie die anderen reagieren, ne? Gut, wenn ich jetzt in eine Beratungsstelle gehe, kann ich eigentlich davon ausgehen, ne, wenn es gut läuft, dass die Menschen da offen und empathisch sind, ne? Aber ich finde es noch mal mutiger, so wie du das gesagt hast, innerhalb des Chors oder mit einer Hundebekanntschaft, ne? Da weiß man ja auch erstmal nicht, was erwartet man da und wie schön, dass du da so gute Erfahrungen gemacht hast dann auch, ne?
vor
Ja.
allen Dingen, was mir jetzt sofort auffällt, wenn wir jetzt an das posttraumatische Wachstum denken, einer dieser drei Aspekte, was ja auch Judith Mangelsdorf in ihrem Aufsatz gesagt hat, ist ja gute soziale Beziehung. Dadurch, dass man sich halt offenbart und öffnet
Genau.
und Unterstützung hat, ist halt das ermöglicht auch posttraumatisches Wachstum. Und woran ich jetzt sofort denken musste, ist Brené Brown. Ich weiß nicht, ob du die
Ja,
kennst. Das ist
musste
eine
ich auch dran denken.
amerikanische Psychologin, die hat einen ganz tollen TED-Talk zum Thema Verletzlichkeit und was das ermöglicht. Und es gibt so eines, das ist auf Englisch, also leider gibt es das nicht auf Deutsch, glaube ich, aber das ist ein TED-Talk, den können wir vielleicht auch verlinken, den kann ich nur empfehlen. Da geht es darum, dadurch, dass man sich verletzlich zeigt und die Rüstung runternimmt, kann überhaupt erst Verbundenheit entstehen. Weil jeder trägt eigentlich eine Fassade. Und wenn der eine die Rüstung runternimmt und sagt, ich schau hier, ich bin verletzlich, trauen andere sich das auch. Und das ermöglicht erst wirklich gute soziale Beziehungen. Und also das ist, sie spricht immer von Take the Armor Down, also auf Englisch. Und jeder, der rausgeht in die Arena und sich zeigt verletzlich, hat schon gewonnen. Und das passt, das hat mich, da habe ich sofort gerade dran gedacht, als du das gesagt hast. Man muss mutig sein und man kann vielleicht auch auf die Nase fallen, aber es ermöglicht halt so viel. Das ist ja wunderbar, dass du so nette oder so gute Menschen kennengelernt hast, die dich unterstützt haben.
Also das kann ich auch zu 100% unterschreiben und ich würde sogar noch einen Schritt weitergehen, weil man fragt sich auch, ne, was kann ich aus dieser Krise irgendwie lernen und mitnehmen? Und ich habe den Eindruck, wenn man selber sowas erlebt hat und selber sich so verletzlich gemacht hat, dann ist man auch viel empathischer für andere Menschen, die einem im Alltag begegnen und vielleicht total grantig sind oder sich doof benehmen oder so, wo man dann einfach einen Schritt zurücklegt und denkt, na, vielleicht haben die auch gerade irgendeinen Kampf zu durchstehen und das ist gerade deren Rüstung.
Ja.
So, und dann kommt man damit auch viel empathischer oder ja, wertschätzender umgehen, ohne dass man da jetzt gleich einen Konflikt eskalieren lässt oder drauf eingeht, sondern einfach sagen kann, nee, der hat wahrscheinlich gerade seine eigenen Themen und ich sehe das jetzt als Rüstung und nicht als den eigentlichen Menschen, was der jetzt an Verhalten zeigt.
Sehr
Ist auf jeden
berührend.
Fall, ja, ist auf jeden Fall auch ein sehr wertvoller Hinweis, finde ich, ne? Und auch alle, die uns jetzt zuhören. Ich mache immer gerne so einen Appell an unsere Zuhörerin. Und unser Appell heute ist, zeigt euch verletzlich, ne? Also vielleicht wirklich über das sprechen, was einem bewegt und wie es einem gerade auch aktuell geht. Und wie du das sehr schön beschrieben hast, ja, dass dann auch von unerwarteter Stelle tatsächlich dann auch Hilfe kommt, ne? Und was dann ja auch wiederum sehr berührend ist. Und das ist ja dann auch ansteckend, ne? Das ist ja auch was, was dann weitergegeben wird. Und vielleicht ist es auch etwas, was gerade unsere Gesellschaft in der heutigen Zeit viel mehr braucht, ne? Wo es echt gerade ja sehr viel Krisen gibt, ne? Und vielleicht sollten wir häufiger darüber sprechen, wie es uns wirklich geht, ne? Und nicht nur so einen oberflächlichen Smalltalk machen. Mal gucken, vielleicht erzähle ich bei meiner nächsten Hunderunde auch irgendjemandem irgendwas von mir.
Ja, und es geht ja gar nicht darum, dass man das sagt, um irgendetwas Gutes zu bekommen.
Nee, richtig.
Das passiert dann einfach, sondern man sagt es, um authentisch zu sein und um die Situation realistisch einschätzen zu lassen für das Gegenüber, ne? Der dann vielleicht versteht, wo man gerade nicht 100% anwesend ist. Oder,
genau.
Ne? Also das, ich glaube, das würde viel dazu beitragen, empathischer und wertschätzender
auf
miteinander
jeden
umzugehen.
Fall. Ja. Ja, und wie befreiend auch letztendlich, dann nicht immer so tun zu müssen, als ob es einem gerade super geht, ne? Sondern einfach, wie du sagst, authentisch sein zu können, ist halt gerade nicht so toll, ne? Ja.
Ich glaube tatsächlich auch, wenn ich jetzt quasi unser Plauderforum denke, also die Community, wo wir uns kennengelernt haben, das ist ja auch ein Grund, warum das so gut funktioniert hat, weil man da immer diesen Raum hatte, wo man sich einfach mal ausjammern konnte und einfach gemeinsam mal, weil man nachts nicht schlafen konnte oder das Kind gerade Zähne bekommt. Also im Endeffekt waren die Themen, haben sich ja geändert über die Jahre. Aber das ist das, warum es auch so gut funktioniert hat, weil man einfach das Gefühl hat, man wird gesehen und selbst wenn man keine richtige, konkrete Hilfe kriegt allein, auch wenn es nur virtuell ist und quasi nur im Internet, das hat einem schon geholfen, dass man einfach das Gefühl hat, ich bin nicht alleine mit der Welt und ab und zu hat man wirklich noch wertvolle Tipps bekommen. Und obwohl die viele dieser Frauen kenne ich tatsächlich nur virtuell, ist man irgendwie verbunden und das ist das und wir brauchen das ja. Das ist, Menschen brauchen Verbundenheit und ich glaube auch, dass du jetzt hier bist und das teilst mit uns, das wird auch anderen Menschen Hoffnung geben, die vielleicht gerade in der Krise stecken oder in einem Trauma zu sagen, okay, vielleicht kann ich irgendwann zurückblicken und sagen, das hat mich aber besser oder stärker gemacht. Und auch wenn man sich gewünscht hätte, man hat ja so einen Plan und eigentlich wünscht man es alle, das Leben läuft nach Plan. Aber ich glaube, hat das John Lennon gesagt, Leben ist das, was passiert, während man Pläne schmiedet oder irgendwas.
John Lennon, keine Ahnung. Oder Yoko Ono.
Das Zitat kommt mir bekannt vor, aber ich glaube, John Lennon war es nicht, aber egal.
Ich weiß es nicht mehr.
Ich möchte trotzdem noch mal kurz reingrätschen, weil bevor das hier zu weich gespült klingt, es ist ja nicht immer alles mit Zufriedenheit und Gelassenheit machbar. Nein. Und man hat Wut und man hat Trauer, ganz, ganz tiefe Trauer und man hat Ärger, Frust und ich weiß nicht was. Und das ist auch alles wichtig und das muss auch alles irgendwie gelebt werden und raus. Und alles andere wäre Fassade aufrechterhalten und das kostet viel zu viel Kraft, die man für andere Dinge braucht.
Ja.
Aber da durchzugehen und sagen, ich treffe jetzt die Entscheidung, mich davon nicht festhalten zu lassen und blockieren zu lassen, sondern ganz bewusst zu entscheiden, nach diesen ganzen Gefühlen zu sagen, ich möchte aber im Durchschnitt zufrieden und gelassen und dankbar sein.
Ja.
Natürlich wird es immer Ausschläge in die eine oder andere Richtung geben, das ist auch völlig in Ordnung, aber das Leben wird nicht jubelnde Freude werden und immer so bleiben. Und das Leben wird aber auch nicht in Wut und Frust und Angst verharren, wenn man sagt, ich entscheide für mich, zufrieden, gelassen und dankbar durch die Welt zu gehen.
Ja.
Das ist in jedem Fall eine sehr viel gesündere Haltung, die man daraus mitnehmen kann.
Auf jeden Fall. Ist auch nochmal wichtig, dass du das auch nochmal sagst. Ich glaube, in der ersten, zweiten Folge, keine Ahnung, weil das ist ja auch immer die Kritik an der positiven Psychologie, das, wie du schon sagst, so weichgespült oder man muss immer gut drauf sein. Ne? Und darum geht es ja gar nicht, sondern dass man auch die Möglichkeit hat, sich zu entscheiden, ich kann auch dann gut drauf sein, auch wenn es vielleicht gerade echt scheiße läuft, aber ich darf mich halt auch schlecht fühlen. Ne? Und das Leben ist ja echt nicht schwarz und oder weiß. Ne? Ja, und von daher darf ja alles sein. Ne? Und das ist ja auch wichtig, dass ich das nicht wegdrücke und dass ich auch wütend sein darf und dass ich traurig sein darf, dass ich auch Nächte vielleicht auch durchweinen darf, ne? Dass es auch okay ist, wenn ich mich gerade so fühle.
Ja,
ne?
Emotionen wollen ja, also auch die negativen Emotionen wollen ja gefühlt werden. Die haben ja auch alle eine Berechtigung, eine Bedeutung, da haben wir ja schon öfter drüber gesprochen. Mhm. Und wenn man sowas nicht
und
wegdrückt,
also,
dann wird es auch schwierig.
Auf jeden Fall.
Und dann wirst du daraus auch nicht wachsen, definitiv nicht.
Ja. Ja, bestimmt, weil das gehört auch dazu, das so zu erleben, ne, und so zu fühlen dann auch. Ne? Das ist auch, glaube ich, das, also in dem Aufsatz von der Judith Mangelsdorf, die sie geschrieben hat zu posttraumatischem Wachstum, da hat sie auch nochmal darauf hingewiesen, also Wachstum ist eigentlich nur möglich, wenn vorher, das hört sich jetzt dramatisch an, aber wenn es vorher auch wirklich eine Zerstörung gab, also wenn es wirklich eine Erschütterung gab, weil ansonsten wird man nicht wachsen. Also anscheinend muss man da durch, um wachsen zu können, ne? Genau. Wobei wir damit nicht meinen, das haben Susanne und ich in der letzten Folge auch schon gesagt, dass man das unbedingt braucht. Ne? Aber es gibt halt die Möglichkeit, auch das zu wachsen halt und nicht stecken zu bleiben. Genau. Ne? Genau.
Das ist halt die Chance, dass man das Trauma nutzt als Chance und sagt, wenn es schon alles gerade so richtig bescheiden läuft und alles nicht so ist, wie ich mir es wünsche, versuche ich wenigstens das Beste draus zu machen. Und eine Frage, also aus dem Aufsatz von Judith Mangesdorf, ist auch, für was war es gut, jetzt im Nachhinein betrachtet, mit der Rückschau, zu was hat dich das befähigt, diese drei Krisen oder dieses Traumata? Was würdest du sagen, wofür bist du vielleicht in einem gewissen Sinne doch dankbar, dass du das überstehen und durchstehen musstest? Kannst du da was finden für dich?
Ja, definitiv. So einmal war es bei mir ganz klar, dass ich häufig überfällige Entscheidungen nicht getroffen habe und die vor mir hergeschoben habe oder da in irgendwelchen alten Überzeugungen hängen geblieben bin. Und das hat mir ermöglicht, diese Themen zu klären und oder beziehungsweise bestimmte Sachen zu hinterfragen und zu überprüfen, was ich sonst mit Sicherheit nicht gemacht hätte und es so hätte weiter plätschern lassen und was ne, irgendwann zu Unzufriedenheit oder zu spätestens ein paar Jahre später zu einer Krise geführt hätte. Es hat mir, habe ich ja, glaube ich, schon deutlich gemacht, dazu geholfen, einfach zukunftsorientiert zu sein und nach vorne zu gucken und auf das zu gucken, was möglich ist und nicht auf das zu gucken, was nicht mehr möglich ist, sondern auf die Chancen und die Möglichkeiten einfach zu gucken und die freudig zu umarmen und umzusetzen. Ja, und auf jeden Fall, was wir auch schon gesagt haben, ne? Gelassenheit, Dankbarkeit und vor allen Dingen ein wichtiges Wort für mich auch Demut zu finden und zu üben und zu praktizieren. Also diese Demut dem Leben gegenüber der Situation, in der wir alle in wirklich privilegierter Weise leben dürfen und. Also da wird man wirklich demütig und auch ob der größten Krisen dankbar für so vieles, was es einfach wert ist, das Leben trotzdem zu lieben.
Ja.
So, und das ist auf jeden Fall eine Erkenntnis, die ich nie im Leben gehabt hätte, ohne durch solche Krisen gegangen zu sein.
Man hat ja auch eine größere Wertschätzung dann, glaube ich, für das, was man dann hat, weil man ja auch weiß, wie es sein kann, wenn das nicht mehr da ist. Und weil man sich, also wir haben ja in dem Aufsatz auch diese, glaube ich, 5 Aspekte, woran man posttraumatisches Wachstum erkennen kann. Und da war tatsächlich auch ein Punkt, glaube ich, andere Prioritäten, dass andere Dinge wichtig werden zum Beispiel.
Ja, oder Sachen, die man vielleicht früher sehr hoch eingeschätzt hat und was ein wirklich hoher Wert oder ein wichtiges Ziel war, plötzlich völlig irrelevant sind. Also wo man einfach denkt, da war ich in einer anderen Welt, brauche ich nicht mehr. Ich bin davon befreit, dieses Ziel zu haben oder diesen, was weiß ich, dieses Statussymbol verfolgen zu wollen oder so. Das ist, glaube ich, auch ein echtes Zeichen von posttraumatischem Wachstum, dass man sagt, das brauche ich nicht mehr.
Ich bin dann auch immer so beeindruckt und habe da so einen großen Respekt vor, dass man da so dran wächst und da rausgeht. Und vor allen Dingen dadurch, dass das teilst, andere Menschen ja auch Mut, machst du anderen Menschen ja auch Mut und Hoffnung. Und das ist ja sicher auch was, wo man sagen kann, da ist ja auch ein Sinn drin. Also, dass man im Endeffekt teilt und andere Menschen sagen, okay, wenn ich gerade in dieser Krise stecke, kann ich da trotzdem noch was rausziehen und mich inspirieren lassen, dass ich vielleicht versuche, mein Mindset zu ändern und raus aus dieser Opferhaltung zu gehen.
Genau, das wäre jetzt für mich auch so eine Motivation, hier was Öffentliches zu machen, weil ich denke, da kann ich so eine Art Role Model sein für andere, die vielleicht gerade in der Krise stecken und mit sich hadern, mit ihrem Schicksal hadern und sehen, es geht trotzdem auch.
Genau.
Gut weiter.
Ja, und da schließt sich ja auch der Kreis, ne? Weil das hattest du ja am Anfang gesagt, wichtige Beziehungen in deinem Leben, hast du ja auch gesagt, Role Models, ne? Und dann jetzt sozusagen in die Situation zu kommen, selber eins zu sein dann, ne? Für Menschen, die da vielleicht auch nach welchem suchen und du kannst auch eine Inspiration für diese Menschen sein und einen Unterschied machen dann, ne? Und das ist ja auch schön dann in der Situation, ne? Genau.
Ja, das wäre ganz großartig.
Ja, genau. Ja, das wäre super schön, finde ich auch. Ja, toll.
Ja, das ist ja auch der Grund, warum wir dich eingeladen haben. Ich glaube, sowas brauchen wir. Wir müssen sowas mehr teilen, Menschen Mut machen. Ja, eine Sache fällt mir gerade noch ein. Du bist ja auch eine Hörerin von uns. Was würdest du denn sagen, welcher Bereich aus der positiven Psychologie hat dich am meisten ab?
Ja, also tatsächlich war mir das mit diesen mit dieser Stärkenanalyse so nicht ganz klar. Und ich habe das, als ich das bei euch im Podcast gehört habe, gleich mal gemacht, eine Via Stärkenanalyse und war wirklich sehr baff, beziehungsweise das, was ich auch eingangs schon gesagt hatte, was da als Stärke rauskam, was ich immer als Schwäche empfunden hatte oder was mir auch gespiegelt wurde. Ich habe als Kind immer gesagt bekommen, ich bin so altklug. Weisheit und Neugier, na klar, bin ich als altkluges Kind rübergekommen, aber das war bei mir immer als negativ verankert. Und das dann so schwarz auf weiß zu sehen, dass das meine Hauptstärken sind, das hat mich total abgeholt und hat mich auch so ein bisschen versöhnt mit
Wie schön.
vielen schlechten Erfahrungen, die ich damit gemacht habe.
Ja, aber wie toll, ne? Da muss man nach
Ja.
so einer langen Zeit, ne, wo man mit solchen Gedanken rumläuft, macht man einmal den Via-Stärken-Test, ne? Und ja, schon hat man einen ganz anderen Eindruck von sich selber. Das ist total toll, finde ich, ja.
Ja, ich finde das schön, dass du da dich selber noch ein bisschen besser wahrnimmst oder auch verstehst. Es geht ja immer ein bisschen darum, sich selber zu verstehen, wer bin ich und warum eigentlich, wie ticke ich denn eigentlich so?
Es ist einfach ein Tool, um auch so Glaubenssätze zu hinterfragen und neu zu definieren, ne?
Ja,
Finde ich
das
schon
stimmt.
spannend. Also das habe ich echt mitgenommen bei euch aus dem Podcast.
Ja, Anne, wir danken dir für
Ja.
dieses tolle Gespräch und dass du das auch so offen geteilt hast und wünsche dir, dass vielleicht keine vierte Krise mehr kommt, aber ich bin mir ganz sicher, selbst wenn die kommt, wirst du das auch wunderbar meistern.
Ja,
Ja.
vielen, vielen Dank für den Ort, das hier mal so erzählen zu können. Und ja, ich bin eigentlich auch relativ zuversichtlich, dass die nächste Krise kommen wird und dass ich mit der aber dann wieder anders umgehen kann als mit den ersten Krisen.
Ja, dann mach's gut.
Ja,
Vielen Dank, dass du da
genau.
warst.
Bis dann, Anne. Vielen Dank. Bis irgendwann
Tschüss.
mal wieder. Wir werden sich irgendwann noch mal treffen, glaube ich.
Mit Sicherheit.
Ja, da sind wir wieder zurück. Mensch, Susanne, das war ein schönes Gespräch mit der Anne. Schön, dass
Ja.
ihr euch damals in deiner Community kennengelernt habt und sie so jetzt Interviewgästin in unserem Podcast wurde. Hast du
Ja.
vor 20 Jahren wahrscheinlich auch noch nicht dran
Nein,
gedacht?
bei weitem nicht. Und ich bin wirklich, ich habe es ja aus der Ferne schon beobachten können und muss nochmal sagen, ja, also echt krass, also wie sich so entwickelt hat und auch wie reflektiert sie darüber sprechen kann. Und ich fand das jetzt nochmal sehr inspirierend und freue mich sehr, dass es ihr jetzt auch so gut geht, trotz
Ja.
dieser vielen Dinge, die schwierig waren. Und ja, das macht ja Mut und Hoffnung.
Auf jeden Fall. Ich fand es auch sehr inspirierend und ich glaube, ich werde auch mal das Buch von Viktor Frankl lesen, über das sie gerade gesprochen hat.
Ja.
Und wir werden das auch mal verlinken und auch auf
Genau.
die Homepage hochladen, dass man sich das mal angucken kann,
Genau.
ne?
Also ich finde
Genau.
Viktor Frankl, also den finde ich ja sowieso sehr inspirierend und auch seine Geschichte und dieses Hörbuch, was von dem sie gesprochen hat, das, oder diese Interviews, das sind glaube ich so Interviews, die habe ich selber noch nicht gehört, aber das werde ich mir definitiv auch mal
Ja.
zu Gemüte führen, weil ich einfach, ja, wenn man seine Geschichte ein bisschen kennt, ist es schon beeindruckend, wie man sowas einigermaßen unbeschadet überstehen kann.
Ja.
Und wir werden auf jeden Fall auch den TED-Talk von Brené Brown verlinken, wo es um das Thema Verletzlichkeit geht. Den finde ich auch unheimlich inspirierend. Also ich glaube, es gibt den in Englisch, vielleicht sogar mit deutschen Untertiteln, ich bin mir nicht sicher.
Ja.
Aber diese Idee zu sagen, ich zeige mich verletzlich und ich nehme meine Rüstung runter und das ist eigentlich eine Stärke und keine Schwäche, das hat mich damals, als ich das erste Mal gesehen hatte, auch sehr, ja, inspiriert nochmal. Und das ist auch, ja, auch ein Grund, warum wir auch diesen Podcast machen. Wir teilen ja auch immer Dinge hier persönlich von uns,
Ja.
weil wir glauben, dass wenn man sich authentisch zeigt, ist das eigentlich etwas, was andere Leute einfach nur, ja, inspirieren kann oder auch motivieren kann, selber sich mit sich auseinanderzusetzen.
Ja. Und mich hat das jetzt auch noch mal darin gestärkt, mich ruhig auch selber verletzlicher zu zeigen. Auch. Ich habe ja auch so mein ein oder anderes Päckchen zu tragen.
Ja, das haben wir ja
Genau.
alle und das ist das ja.
Ja.
Jeder hat halt ein Päckchen und niemand ist perfekt. Und es ist ja immer die Frage, wie trage ich mein Päckchen?
Ja, genau.
Und ja, es ist schön. Nein, ich auch, dass sie das mit den Stärken so für sich, dass das für sie auch die Idee, diesen Wir-Stärken-Test zu machen und jetzt anders auf ihre angebliche Schwäche der Neugier zu
Ja.
gucken, dass das ja eigentlich eine Stärke ist, fand ich auch nochmal toll, weil das ist ja
Ja, wie
genau das, was wir
schön.
machen wollen. Wir wollen. Die Idee ist ja, dieses Werde, wer du bist, entdecke dein Potenzial, setze den Fokus auf die Dinge, die gut sind.
Und was ich ja so schön finde, Susanne, dass wir. Also ich meine, ihr kennt euch natürlich jetzt, aber dass ich auch durch dich und deine Community dann noch mal so viele interessante und spannende Menschen auch kennenlernen darf. Und ja, das ist schon toll, auf dieser Reise mit dem Podcast zu sein.
Wir sind immer noch, glaube ich, ziemlich begeistert von unserer Idee, diesen Podcast zu starten.
Genau.
Und sind noch gespannt, wo uns die Reise so hinführt. Wir rechnen ja immer noch fest damit, dass wir irgendwann mal auf so einem Podcast-Festival mit gemischtes Hack und
Auf
fest und
jeden
flauschig
Fall, Susanne.
auftreten.
Das sehe ich schon kommen.
Schauen
Ich
wir mal.
sehe mich da schon. Und dann möchte ich auch ein Selfie mit Felix machen.
Du mit Felix, okay. Ich möchte eins mit Olli Schulz machen. Ich war letztens auf dem Konzert von ihm.
Einfach so.
Das war unheimlich inspirierend und ganz toll. Und,
ja, super. Schön.
Der ist sehr, sehr sympathisch. Aber wir müssen jetzt nicht anfangen zu singen.
Nee, das würde ich jetzt auch nicht empfehlen in diese Mikros hier. Okay.
Ich fand es war ein sehr schönes Gespräch und ich freue mich, dass Anne bereit war, uns zu besuchen.
Ja, das fand ich auch. Ja, und dann gucken wir ja schon darauf, auf die nächste Folge, die dann ansteht. Da wird es auch wieder ein Interview geben. Wir verraten auch noch nicht, mit wem und um was es geht.
Nein, das bleibt noch geheim.
Genau.
Und ja, ich freue mich jetzt auch auf den Feierabend. Es war heute ein langer Tag. Irgendwie machen wir immer unsere Podcast-Folgen abends, wenn ich schon unheimlich viel gemacht habe.
Ja.
Das ist aber manchmal schlecht organisiert und trotzdem fühle ich mich jetzt.
Das hat einfach was damit zu tun, Susanne, weil unser Podcast noch nicht so erfolgreich ist, dass wir immer noch arbeiten gehen müssen. Das ist natürlich ein Ding, ne?
Dass wir nicht davon leben können, aber selbst wenn wir so viel verdienen würden, würden wir ja trotzdem weiter unsere Arbeit machen, weil es wir so
richtig.
Gerne machen. Aber vielleicht ein bisschen weniger.
Genau.
Und ich hätte definitiv eine Putzfrau, einen Gärtner und eine Haushälterin oder irgendwie sowas.
Ja, es hört sich gut an. Dann wünsche ich dir auf jeden Fall jetzt noch einen schönen und entspannten Feierabend, Susanne.
Das wünsche ich dir auch, Tanja. Und bis bald wieder. Und ja, euch auch noch einen schönen Abend, einen schönen Morgen oder wann immer ihr uns hört. Und wir freuen uns bald wieder mit euch. Also wir freuen uns, wenn ihr uns bald wieder hört.
Genau. Und zeigt euch ruhig mal verletzlich.
Ja, schaut euch den TED-Talk an. Also es ist definitiv eine Empfehlung.
Genau. Macht's gut.
Bis dann.
Bis dann, Susanne. Tschüss.